Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Susanne Arndt. Schön, dass Sie dabei sind. Gegen das Vergessen, für das Erinnern. Darum geht es heute bei uns im Zeitfragen-Magazin. Uwe von Seltmann, der möchte eigentlich nur über das jüdische Leben in Krakau berichten. Er ist Journalist und irgendwie interessiert ihn diese Stadt. Er besucht dort auch eine Synagoge und kommt dabei zufällig ins Gespräch mit einem Juden aus London. Dessen Eltern wurden von den Nazis in Krakau ermordet. Und irgendwann in diesem Gespräch, da sagt ihm dieser Mann dann direkt ins Gesicht: Sie interessieren sich für das Judentum, weil Sie sich schuldig fühlen. Schuldig für das, was Ihr Großvater getan hat, was auch immer es war. Und nach diesem ersten Schock geht Uwe von Seltmann auch privat auf Spurensuche. Herr Seltmann, was haben Sie denn über Ihren Großvater herausgefunden?
Ja, diese Begegnung mit dem Londoner Juden in der Krakauer Remus-Synagoge, die war wirklich einschneidend für mein Leben. Denn nach diesem Treffen hatte ich das in die Tat umgesetzt, was ich schon viele, viele Jahre immer vorgehabt hatte, aber dann doch nie getan habe aus verschiedenen Gründen. Es war ja noch in der Zeit vor Internet, vor Google und so weiter, vor digitalisierten Archiven. Also war alles wesentlich schwieriger als heute. Aber ich habe dann doch einiges herausgefunden und Puzzlestück um Puzzlestück konnte ich zusammenfügen. Und ja, so führt es mich dann die Recherchen durch halb Osteuropa und auch nach Wien, wo ich dann auch erfahren habe, dass mein Großvater nicht nur für die Nazis Propaganda gemacht hat, eine Zeitschrift herausgegeben, Kongresse organisiert, sondern wirklich auch ein Judenmörder war, denn er gehörte zu dem SS-Bataillon, was 1943 in Warschau eingesetzt war, im Frühjahr 1943, um den Warschauer Ghettoaufstand niederzuschlagen. Und das war sicherlich eine Information, die mich, ich erinnere mich an den Tag bis heute, doch sehr umgehauen hat. Zu wissen, dass der Großvater, der eigene Großvater, den ich ja nie kennengelernt hatte, und der immer in unserer Familie ein Tabu war, über den nie geredet wurde, aber doch zu wissen, dass dieser Großvater ein Mörder war, ja, das zu wissen, ist nur wirklich nicht angenehm.
All das, Ihr Wissen und auch Ihre Gefühle, haben Sie ja später in Ihrem Buch Schweigen, die Täter reden, die Enkel zusammengefasst. Und Sie haben es schon gerade erwähnt, in Ihrer Familie war Ihr Großvater Tabu. Aber hatten Sie eigentlich all die Jahre vorher nie so eine Art mulmiges Gefühl oder können Sie sagen, was Sie eigentlich davon abgehalten hat, eben nicht doch schon viel früher auf Spurensuche zu gehen? Was hat Sie da abgehalten?
Also ich muss zurückgehen bis in meine Kindheit. Es war vielleicht 5, 6 Jahre alt, als ich im Reisepass meines Vaters entdeckt hatte, Geburtsort Krakau. Und da fragte ich ihn, Krakau, wo liegt denn das? Und er sagte, in Polen. Und ich, warum bist du denn in Polen geboren? Und er, weil meine Eltern da waren, in Krakau. Und ich, was haben deine Eltern da gemacht? Und er, ja, frag doch mich nicht, ich weiß doch von nichts. Mein Vater konnte auch nichts wissen, denn er war Vollwaise, seine 5 Geschwister ebenfalls. Die waren zusammen auf Pflegefamilien verteilt worden oder in Kinderheime gesteckt worden. Und keiner wusste irgendwas über die Eltern. Die Mutter war gestorben im November 1945. Da war mein Vater gerade 2 Jahre alt. Und sein Vater, mein Großvater, hatte, das habe ich dann später entdeckt, im Februar 1945 Selbstmord gemacht. Und so wurde nie über das Thema gesprochen. Und
Sie haben gerade über Ihren Vater gesagt, er konnte nichts wissen. Jetzt frage ich ganz kritisch, ja, vielleicht wollte er auch nichts wissen. Und wurden Sie vielleicht auch so erzogen, überhaupt gar keine falschen Fragen zu stellen?
Das mit Sicherheit nicht. Ich bin in einem sehr offenen Elternhaus aufgewachsen. Die Pflegeeltern meines Vaters, das habe ich dann auch rausgefunden, dass meine, also die Pflegemutter meines Vaters, meine dann Großmutter in dem Heimatort, wo ich geboren bin, die war befreundet mit den Eltern meines Vaters. Sie war als BDM-Mädel in Ostpolen eingesetzt, aber war bis zu ihrem Lebensende eine überzeugte Nazi und hat nie über die Zeit gesprochen. Mein Vater wollte immer wissen, auch seine Geschwister wollten immer wissen, aber haben sich einfach dann auch nicht getraut zu fragen, weil einfach in der zweiten Generation, also in der Kindergeneration der NS-Täter, ist die Distanz ja, die ist zu klein, um da fragen zu können. Das ist dann eher die Aufgabe der dritten Generation, wo der Abstand einfach größer ist.
Kam Ihnen denn auch manchmal Zweifel? Sie haben ja gerade gesagt, Ihr Vater hat sich nicht getraut. Sie haben sich getraut, aber in diesem unappetitlich braunen Schlamm der Verwandten herumzuwühlen, das rührt ja die Verwandtschaft auf und einen selber ja auch. Wie ist es Ihnen eigentlich mit Ihrer Verwandtschaft gegangen? Haben die Sie unterstützt oder waren die eher ablehnend oder war denen das egal?
Also man kann sagen, ich habe dann irgendwann, habe ich alle offiziell informiert, alle 5 Geschwister meines Vaters und es gab 3 verschiedene Reaktionen. Mein Vater als der Zweitjüngste und der Jüngste, die beiden hatten gesagt, uns ist das egal, wenn du was rausfindest, ist okay, wenn nicht, ist auch okay. Dann waren 2 da, die mich aktiv unterstützt haben, mir jede Hilfe haben zukommen lassen. Und die beiden Ältesten, die noch die intensivsten Erinnerungen hatten, die haben mich also aufs Heftigste bekämpft und auch ja wirklich mit Lügen versucht, also vom Recherchieren abzuhalten. Es hat dann wirklich 15 Jahre gedauert, bis auf einem Familientreffen wiederum durch die nächste Generation bedingt, die dann fragten, Uwe, erzähl doch mal, du hast doch damals dieses Buch geschrieben, worum ging es da eigentlich? Und da kam es erstmals bei einem Familientreffen zu einem offenen Gespräch über all das, was geschehen war und ja.
Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, auch wenn es diesen Nachfahren so schwer fällt bis heute, sich der Vergangenheit von Vorvätern zu stellen, die eben Täter waren, ist doch noch um einiges schwieriger und umso weniger hört man eigentlich von dieser Enkelgeneration. Sie sind einen anderen Weg gegangen, aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum es doch da so schwierig ist, sich dieser Vergangenheit der Vorväter zu stellen, für die man ja selber nichts kann?
Es ist einfach die Angst davor, Dinge zu hören, die man nicht hören möchte. Weil es ist nicht angenehm zu wissen, der eigene Großvater war ein Mörder. Und vor dieser Frage, was haben meine Großeltern während der NS-Zeit getan, da scheuen sich viele vor, diese Frage zu stellen. Es ist natürlich, wie soll ich mal sagen, für die Psychohygiene eines Landes wie Deutschland ist das nicht unbedingt förderlich, weil Hermann Hesse hat mal gesagt, das ist auch ein Leitspruch, der über alle unsere Projekte steht, es kommt alles wieder, was nicht bis zu Ende gelitten und gelöst ist.
Herr von Seltmann, haben Sie vielen Dank für diese Einblicke in die Familiengeschichte, in die eigene. Vielen Dank.
Danke auch.
Spurensuche, darum geht es auch in unserem nächsten Bericht. Julius Milger ist in Russland geboren und ist vor vielen Jahren als jüdischer Kontingentflüchtling mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Ihr Großvater hat im Zweiten Weltkrieg als jüdischer Rotarmist gegen die Nazis gekämpft. Doch seine Spuren verlieren sich in der sogenannten Kesselschlacht von Kiew im September 1941. Damals Hitlers größter Sieg und Russlands größte Niederlage. Bis heute gilt er als vermisst. Doch meiner Kollegin Julia Smilger lässt das keine Ruhe. Was ist ihm passiert? Wurde er gefangen genommen, ermordet? Und wenn ja, wo? Es ist die Geschichte einer langen Suche.
Dieses Album stammt aus den 50er Jahren. Es sind aber alles Fotos aus der Zeit vor dem Krieg. Das ist mein Vater. Schau. Er ist auf allen Fotos in einer Art Feldhemd. Er war bereits vor dem Krieg beim Militär, als Setzer in der Druckerei im Stab des Kiewer Militärbezirks. Im Krieg gehörte seine Druckerei zum Oberkommando der Heeresgruppe Südwestfront. Ein sehr verantwortungsvoller Posten damals. Zu Stalin-Zeiten konnte dir ein Druckfehler schwere Repressalien bescheren.
Ein paar Fotos. Das ist das Einzige, was von meinem Großvater Issai Bonda übrig blieb. Mein Vater war 4, als er ihn das letzte Mal sah. 3 Wochen nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion wurde mein Vater zusammen mit seiner Mutter und dem Bruder im Juli 1941 aus Kiew in den Ural evakuiert. 3 Briefe schickte der Großvater von der Front, voller Hoffnung auf den baldigen Sieg. Dann, nach einer langen Pause, kam ein halbes Jahr später die Meldung: vermisst.
Meine Mutter lag den ganzen Tag im Bett und weinte. Ich hoffte trotzdem noch lange, dass er zurückkommt. Doch irgendwann nach dem Krieg traf meine Mutter zufällig seinen Chef, den Leiter der Militärdruckerei. Ihm gelang die Flucht aus der deutschen Gefangenschaft. Und er erzählte über das Ende meines Vaters. Es war September 1941. Sie zogen sich zurück. Deutsche haben sie eingeholt. Ein Offizier trat vor und befahl: Juden und Kommunisten, ein Schritt nach vorne. Mein Vater machte diesen Schritt, wurde hinter eine Scheune geführt und dort erschossen.
Ob mein Großvater Issai Bonda 1900 geboren ein Kommunist war, wissen wir nicht. Aber er war Jude. Ich kenne diese Geschichte seit meiner Kindheit und schon damals ärgerte ich mich, dass mein Opa so ehrlich war und diesen Schritt in den Tod machte. Er hätte sich doch verstellen können. In der Sowjetunion wussten wir wenig über den Holocaust. Erst mit der Übersiedlung nach Deutschland wurde mir das Ausmaß der Judenvernichtung klar. Trotzdem hielt ich das schreckliche Schicksal meines Großvaters für sein persönliches Pech. Bis ich 2003 in St. Petersburg den 83-jährigen Alexander Zhuk kennenlernte. Genau wie mein Großvater hatte Zhuk 1941 die Stadt Kiew verteidigt und wurde in demselben Kessel gefangen genommen. Auch ihm als Jude drohte die sofortige Erschießung.
Nach 3 Tagen in der Gefangenschaft befahl man, während man versprach, uns mit Brot zu verpflegen, uns nach Nationalitäten aufzuteilen: Russen, Ukrainer, Tataren, Juden. Instinktiv gab ich mich als Tatare aus und dachte mir schon einen neuen Namen und eine andere Biografie aus. Doch danach fragte keiner. Nachdem alle sich zusammengefunden hatten, ließ man die jüdische Reihe vortreten, ließ die Männer sich ausziehen und erschoss sie mit dem Maschinengewehr. Das war das erste Gemetzel, das ich selbst gesehen habe.
Das erste Mal in meinem Leben traf ich jemanden, der Ähnliches erlebt hatte wie mein Großvater. Mit dem Unterschied, dass mein Großvater erschossen wurde und Alexander Zhuk überlebte. Seine Erzählung führte mir vor Augen, dass Großvaters Schicksal als Jude System hatte. Seine Schilderungen der Gefangenenlager, wo hunderte Rotarmisten täglich vor Hunger und Durst starben und wo das Wachpersonal immer und immer wieder nach Juden suchte, haben in mir einen Wunsch geweckt. Ich muss herausfinden, wo genau mein Großvater in Gefangenschaft geraten war. Vielleicht steht irgendwo noch diese Scheune, die er als letztes in seinem Leben gesehen hatte. Vielleicht könnten mein Vater und ich dort seiner gedenken. Doch alle Anfragen bei Militärarchiven und Suchdiensten in Russland und Deutschland blieben ohne Ergebnis. Ich bekam nur die Kopie seiner Vermisstenmeldung. Rotarmist Issai Bonda gilt seit dem 14. September 1941 als vermisst. Doch so schnell wollte ich nicht aufgeben. Ich suchte nach Hinweisen zu den Aufenthalten des Oberkommandos Südwest in der Militärliteratur und im Internet. Ich wandte mich an deutsche Militärhistoriker. Alles ohne Ergebnis. Den Spezialisten, der 2012 ein Buch über den Kiewer Kessel schrieb, finde ich schließlich in Australien.
The Germans are going to reach Kiev, the city.
Mitte Juli 1941 nähern sich die deutschen Truppen der Stadt Kiew. Die Stadt wird im Westen belagert. Gleichzeitig besetzen die Deutschen die südliche Biegung vom Fluss Dnieper. Die Sowjets verteidigen die andere Uferseite. Oben im Norden marschiert eine andere deutsche Heeresgruppe durch Weißrussland Richtung Moskau. So werden die russischen Truppen eingezwängt zwischen zwei deutschen Heeresgruppen.
So Historiker David Stahel, Dozent an der University of New South Wales in Sydney. Adolf Hitler erkennt diese einmalige Gelegenheit und befiehlt seinen Soldaten, statt nach Moskau Richtung Süden zu gehen. Am 15. September sind die sowjetischen Truppen in der Nähe der Stadt Lochwitze umzingelt.
Das ist der größte Kessel, der den Deutschen im Zweiten Weltkrieg gelingt. 665.000 sowjetische Kriegsgefangene, 900 Panzer, unzählige Artilleriegeschütze haben sie erbeutet. Es ist eine riesige Schlacht. Die sowjetischen Einheiten versuchen, in kleinen Gruppen nach Osten auszubrechen. Doch im Großen und Ganzen bleiben diese Versuche erfolglos. Nur knapp 20.000 schaffen es. Und Ende der dritten Septemberwoche erklären die Deutschen die Schlacht um Kiew für beendet und verkünden den großen Sieg.
Noch im Juli warnten Militärkommandeure Josef Stalin vor dieser möglichen Katastrophe. Sie baten ihn um den Rückzug der Armeen, was die Aufgabe der Stadt Kiew bedeutet hätte. Stalin wollte davon nichts hören. Er befahl zu kämpfen bis zum bitteren Ende. Mein Großvater war mittendrin. Doch wo genau wurde er gefangen genommen?
Die Tatsache, dass er seit dem 14. September 1941 vermisst wird, muss nicht heißen, dass er auch genau an diesem Tag gefangen genommen wurde. Das war vielleicht seine letzte Unterschrift, die beweist, dass er an diesem Tag noch lebte. Wenn wir annehmen, dass er mit dem Oberkommando der Südwestfront unterwegs war, dann wissen wir, dass an diesem Tag dieses etwa 1000 Mann starke Oberkommando noch intakt war und Richtung Pirjatyn zog, etwa 150 Kilometer östlich von Kiew. Doch schon sehr bald gab es keine Kommunikation mehr zwischen den Armeen. Der Ring schloss sich, alles brach zusammen. Das Oberkommando marschierte nordwestlich Richtung Lochwitz. Und kurz bevor es dort eintraf, wurde es frühmorgens am 20. September vernichtet.
Die letzte Schlacht fand in einem Waldstück namens Schumejkova statt, sagt Stahel. Höchstwahrscheinlich geriet hier mein Großvater in Gefangenschaft. Das nächste große Kriegsgefangenenlager, erfahre ich aus dem Internet, befand sich 70 Kilometer weiter südlich in der Stadt Chorol. Also rufe ich dort das Heimatkundemuseum an. Vielleicht haben Sie noch eine Namensliste aus dem Lager.
Hallo. Здравствуйте, Нелли Григорьевна, это Юля Смелга.
Уже приемно.
Ja, die haben Sie, sagt mir die Museumsleiterin Nelly Grigorjevna. Die Grube Chorol, wie das Lager damals genannt wurde, befand sich tatsächlich in einer tiefen Lehmgrube bei einer verlassenen Ziegelfabrik.
Bis 1943 gingen durch das Lager etwa 200.000 Gefangene und gestorben sind hier zwischen 55.000 und 104.000 Menschen. Genauere Daten haben wir nicht. Unsere Namensliste ist nicht lang. Die haben wir mühsam zusammengestellt aus Erinnerungen von früheren Insassen. Es sind keinerlei Dokumente oder Kriegsgefangenenkarteien erhalten geblieben. Denn unsere Stadt wurde 1943 beim Rückzug der Wehrmacht zu 70% niedergebrannt.
Den Namen meines Großvaters findet die Museumsleiterin leider nicht in ihrer Liste. Vielleicht aber kam mein Großvater gar nicht bis ins Lager, sondern wurde sofort nach seiner Gefangennahme erschossen. Die Suche führt mich darum weiter nach Yad Vashem, zum Holocaust-Memorial in Jerusalem. Der israelische Historiker Aaron Schneier forscht schon sein Leben lang zu den Schicksalen jüdischer Kriegsgefangener. Sein Buch »Zum Sterben verurteilt« ist eine erschütternde Lektüre. Manche jüdische Rotarmisten wurden gleich nach der Festnahme von den Wehrmachtssoldaten erschossen, sagt der Historiker. Öfters jedoch geschah dies bei den sogenannten Selektionen in den Kriegsgefangenenlagern.
Das Einmalige in der Tragödie der jüdischen Kriegsgefangenen liegt darin, dass sie gar keine Überlebenschance hatten. Gefangene anderer Nationalitäten konnten durch Zusammenarbeit mit den Nazis ihr Leben retten. Die Nazis brauchten bzw. wollten die Juden noch nicht einmal als Kollaborateure.
Von etwa 80.000 jüdischen Rotarmisten, die in deutsche Gefangenschaft gerieten, haben nur rund 4.700 überlebt. Weil sie so geistesgegenwärtig waren und sich eine andere Nationalität und Identität gaben, erzählt Aaron Schneier. Mein Großvater tat das nicht. Warum aber machte er diesen verdammten Schritt nach vorn?
Zu dieser Zeit wussten alle jüdischen Rotarmisten, was sie in der deutschen Gefangenschaft erwartet, nämlich der Tod. Was ihn zu diesem Schritt bewegte, ist eine sehr komplexe Frage. Es spielte sicher seine Menschenwürde, sein Mut und die Bereitschaft zu sterben eine Rolle. Vielleicht ahnte er auch, welche unbeschreiblichen Schikanen ihn als Juden erwarteten, bevor er sowieso getötet würde. Vielleicht wusste er, dass er von seinen Mitstreitern als Jude verraten würde. Wir können heute diese Tragödie nicht ganz begreifen. Vielleicht zu unserem Glück.
Auch in Aaron Schneers Liste der gefangenen jüdischen Rotarmisten findet sich der Name meines Großvaters nicht. Bis heute gelten 2,4 Millionen sowjetische Soldaten als vermisst. Einer davon ist mein Großvater Issai Bonda.
Eine Suche bislang ohne das erhoffte Ergebnis. Aber Julia Smilger will nicht locker lassen, hat sie mir verraten. Ihre Suche nach seiner Grabstätte geht weiter.